Ich wünsche allen einen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen und möchte auch ganz herzlich meinen Freund und Cousin grüßen, den Joel, auch wenn das nicht so gerne hört. Alles Gute zum Geburtstag, Gottes reichen Segen für dein neues Lebensjahr. Ja, wir starten gleich mit der Predigt. Wir haben heute ein wieder mal interessantes Thema, werden die Apostelgeschichte fortsetzen, die wir ja als Predigtreihe dieses Jahr auch haben. Wir hatten uns die letzten Sonntage damit beschäftigt, wie aus dem Saulus, der Paulus wurde, eine Geschichte der Umkehr. Und ja, der Paulus wurde auch zum gewaltigen Werkzeug für viele Menschen, zum Segen, ein Werkzeug für Gott. Und wenn wir über das Werkzeug nachdenken, Predigtthema ist ja Petrus, nicht Paulus heute, Petrus, ein Werkzeug Jesu. Wenn wir hier an die Seite schauen, dann sehen wir ein paar Werkzeuge, aber bei Gott ist das etwas anders als bei uns. Wir Menschen brauchen Werkzeuge, um ans Ziel zu kommen. Das heißt, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der mit dem kleinen Finger irgendwie ein Loch in die Wand bohrt. Wir brauchen die Werkzeuge, um bestimmte Dinge machen zu können. Genauso, wenn wir ein Auto reparieren, brauchen wir vielleicht einen Maulschlüssel, einen Steckschlüssel oder Sonstiges. Sonst können wir unsere Arbeiten nicht verrichten. Aber wir haben es heute mit jemandem zu tun, mit Jesus selbst, der ein Wort spricht und die ganze Welt ist da. Gott benötigt diese Werkzeuge, auch die menschlichen Werkzeuge, nicht. Und dennoch finde ich es so schön, dass er sagt, okay, ich möchte trotzdem Menschen gebrauchen. Wir werden heute da zwei Beispiele von sehen. Gott bezieht uns ein in diese wunderbaren Dinge, die er tut. Wir dürfen ein Segen sein für andere. Also wer mag, kann gern die Apostelgeschichte 9 aufschlagen, die Verse 32 bis 43 wollen wir gemeinsam einmal lesen. Na? Alles klar. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lydda oder Lot, je nachdem, wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Übersetzt heißt das Dorkas, Gazelle. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb sie alle hinaus, kniete nieder und betete. Er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Ja, ein ziemlich langer Text. Wir werden auszugsweise ein paar Dinge betrachten. Und zwar 3 Dinge. Und zwar das erste: Aeneas wird geheilt. Das zweite: Leben siegt über den Tod. Und das dritte, wichtig für uns, für unsere Zeit, was kann ich mitnehmen? Und das dritte Punkt, das ist nur eine Folie. Also wenn es jetzt auch die ersten beiden Punkte ein bisschen länger dauert, habt Geduld. Ihr kommt auf jeden Fall auch ran und ich werde auch versuchen, natürlich während der Predigt dann die praktischen Dinge direkt mit einzuflechten. Dann starten wir einmal durch mit dem Aeneas. Wir haben hier eine kleine Karte für die, die es interessiert. Der Petrus ist losgewandert von Jerusalem nach Lod oder Lydda. Hier kann man es sehen. Und dann später zu Tabitha nach Joppe. Joppe liegt ungefähr, wenn ich recht informiert bin, 18 Kilometer, 20 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Also wem das geläufig ist. Genau, der Aeneas, der war seit 8 Jahren gelähmt. Und ja, seine Namensbedeutung loben, schrecklich oder gefürchtet, wie das so zusammenpasst, ist schon spannend. Aber auf jeden Fall ist dieser Name angelehnt an die griechische Mythologie. Sohn einer Göttin. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Aeneas wahrscheinlich kein Jude war. Ein Bewohner von Lydda oder Lod in der Charon-Ebene. Charon kennen wir vielleicht, die Charonfrucht. Aber darum soll es gar nicht gehen. Das Thema Heilung ist bei uns Christen ein, wenn man das mal vorsichtig formulieren möchte, ein sehr interessantes Thema, weil hier gehen tatsächlich die Meinungen auseinander. Gibt es Heilung heute noch? Ja, nein. Wie war das damals? Damals war es so, dass Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat, 3 Jahre öffentlich und viele Menschen wurden geheilt. Sie wurden gesund. Dämonen wurden ausgetrieben aus ihnen. Und das immer gepaart mit dem Evangelium. Das war für den Herrn Jesus in diesem Fall unzertrennlich. Und was wundert es uns, dass hier in unserem Fall der Petrus, der Jünger Jesu, also der Lernende, der von seinem Meister, dem Herrn Jesus, lernt, eben auch in diesen Fußstapfen wandelt. Es ist nicht verwunderlich, dass einer, der mit dem Herrn Jesus unterwegs war, ja, genau diese Werke dann entsprechend auch tut. Petrus selbst, wenn wir den Text hier einmal lesen, den Abschnitt, ist nicht der, der Wunder tun kann, sondern er beruft sich eben auf Jesus Christus. Das sehen wir hier ganz deutlich. Jesus Christus ist der, der heilt. Und wenn wir einmal weiterspringen, weil das ist auch mal wieder eine Frage, die unter Christen gestellt wird. Was muss ich denn tun, um geheilt zu werden? Wenn es Heilung heute noch gibt, wenn Gott immer noch heilen würde, was muss ich denn dafür tun? Da können wir uns mal die Liste anschauen. Der Aeneas gehörte augenscheinlich eben nicht zum Volk Gottes und er konnte diese Glaubensleistung, also na, wenn du nur richtig glauben würdest, hört man in manchen Kreisen, dann wärst du gesund. Aber wir sehen das hier nicht. Der Aeneas brauchte keinen Glauben, sondern es brauchte jemand, der für ihn an diesen großen, gewaltigen Gott glaubt. Zweiter Punkt. Wir lesen nicht von dem Aeneas, dass er so gute Werke hatte, dass er sich diese Heilung vom Gelähmtsein irgendwie verdient hätte. Nein, wir sehen hier aus dem Text heraus quasi nur, oder das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass es Gnade ist. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über diesen Jesus. Aber wenn wir ein paar Bücher zurückschlagen, die Evangelien anschauen, dann sehen wir doch eigentlich, dass eben dieser Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist. Wie kann man sich dann auf einen Toten berufen? Genau das ist der Punkt. Jesus Christus ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Und in dieser Kraft ist es eben möglich, dass der Petrus dieses Wunder tut. Also genau genommen lässt er sich nur gebrauchen. Gott selbst tut das Wunder durch ihn. Das ist also zurückzubuchen auf den Sieg von Jesus am Kreuz. Es ist Jesu Auferstehungskraft, die hier am Wirken ist. Und natürlich muss der Wille Jesu auch da sein zu heilen. Das sehen wir ja hier. Und der letzte Punkt, der Heilige Geist in Petrus, der zeigt halt auf, hier, der Aeneas soll gesund werden. Also Petrus, sehen wir hier gerade beim letzten Punkt, lässt sich einfach nur gebrauchen, ist ein Werkzeug für seinen Herrn. Noch einmal, Petrus nicht, sondern Christus allein. Darauf liegt hier der Fokus. Und als er mit dem Aeneas spricht, Vers 34, heißt es eben, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Und ich habe mir die Frage gestellt, während der Predigtvorbereitung, ob sich Gott verändert hat. Ich weiß, dass das Thema Heilung sehr sensibel ist und ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Also ich kann euch ganz offen sagen, dass meine Tochter heute zu Hause ist, weil sie krank ist und obwohl ich für sie gebetet habe. Also erwartet von mir nicht, dass ich euch alles erklären kann. Aber was ich weiß, ist, dass Gott gute Gedanken über uns hat und für meine Erkenntnis ist es so, dass Gott gar nicht möchte, dass wir krank sind. Das als Generelles. Wenn dem nicht so wäre, würde er sich zum Beispiel an dieser Stelle widersprechen. Und wenn wir als Christen glauben würden, dass es gut ist, krank zu sein, dann sollten wir und im Willen Gottes, dann sollten wir aufhören, zum Arzt zu gehen, weil das passt nicht zusammen. Dann würden wir ja gegen den Willen Gottes arbeiten. Also grundsätzlich, trotz offener Fragen, können wir sagen, Jesus Christus meint es wirklich gut mit uns, auch wenn, wie gesagt, Fragen offen bleiben. Genau, es gibt viel zu sagen, aber wir haben noch die andere Person, die wir uns anschauen möchten. Aber bevor wir dahin kommen, lasst uns noch einmal in den Vers 35 schauen. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Die sahen den Aeneas und haben festgestellt, dieser Mensch, der seit 8 Jahren nicht laufen konnte, der kann auf einmal laufen. Und hier noch einmal, die Predigt von Petrus passt zusammen mit dem, was hier geschieht. Das ist ein Guss. Hier wird Gottes Macht proklamiert. Hier wird Gottes Größe gesehen. Hier wird seine Erhabenheit, aber auch sein Sieg am Kreuz eben deutlich. Jetzt kann man sich fragen, okay, was bedeutet denn, bekehrten sich zum Herrn? Das ist jetzt vielleicht nicht unser alltäglicher Sprachgebrauch im Deutschen. Da möchte ich noch einmal drauf eingehen, bevor wir dann zur Tabitha kommen. Gott hat uns als Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Er wollte, dass wir so sind wie er. Und so hat er uns perfekt gemacht. Das war Gottes Ursprungsgedanke. Doch was mit der Zeit geschehen ist, also Gott war in Interaktion, in Kommunikation mit dem Menschen. Ja, er hat mit ihm geredet im Garten, man sieht das auf den ersten Seiten der Bibel. Doch der Mensch, der wollte mehr. Der wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und so gab es eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Eine Barriere. Die Kommunikation wurde gestört, die Beziehung zu Gott wurde gestört. Und das nennt die Bibel Sünde. Der Mensch hat sein Ziel verfehlt. Er wollte seine eigenen Wege gehen. Und seitdem ist die Sünde, so nennt es die Bibel eben, eng verbunden mit dem Menschen. Und zwar so eng, dass es da keine Trennung mehr gibt. Der Mensch wurde zum Sünder. Und die Barriere, dieser rote Strich oben, ist eben die Sünde. Was der Mensch immer wieder probiert hat, ist, er wollte zu Gott umkehren. Er wollte irgendwie wieder in Kontakt mit Gott kommen. Aber die Barriere der Sünde, die blieb. Und der Kontakt war nicht möglich. Nun könnte man sagen, das ist eine gewisse Art von Umkehr zurück zu Gott. Ja, aber ein entscheidender Punkt fehlt. Es braucht jemand, der in der Lage ist, diese Sündenbrücke, diese Barriere zu überbrücken. Und hier sind wir beim Kreuz. Hier sind wir bei Jesus. Jesus Christus ist für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen und hat gesagt, ich nehme die Schuld von dem Andi, hier mit dem die Schuld von dem Sascha und wie er alle heißt, ich nehme die Schuld von jedem auf mich. Wenn er an mich glaubt, kommt das für ihn zum Tragen. Ich nehme diese Schuld auf mich, ich bezahle dafür die Strafe, die Konsequenzen, alles nehme ich auf mich. Und wenn der Mensch dann wirklich umkehrt, hin zu Jesus Christus, dann kann er zum Kreuz gehen und kann die Schuld dort bei ihm lassen. Und aus ihm wird ein anderer Mensch. Denn wenn Gott nun auf diesen Menschen schaut, sieht er Jesus Christus. Jesus hat sich eins gemacht mit uns, können wir in Römer 6 beispielsweise lesen. Und wir dürfen durch Jesus Christus gerechtfertigt sein. Die Sünde, die uns angehaftet hat, die haftet jetzt am Kreuz. Ja? Und das könnt ihr euch vorstellen, wenn wir die Bibel lesen und es heißt dort, dass Jesus die Schuld wegnahm. Ja, er nimmt sie weg, dann ist sie weg. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Sie ist weg, sie ist nicht mehr da. Und deswegen können wir wieder mit Gott direkt kommunizieren, das ist der blaue Pfeil. Wir können wieder in Gemeinschaft mit ihm treten. Und sollte es jemand geben unter uns, der diesen Schritt noch nicht getan hat, können wir gerne nach dem Gottesdienst noch einmal darüber sprechen. Genau, Bekehrung bedeutet Umkehr vom alten Leben, Hinkehr zu Gott und dass Jesus Christus der Herr, der Chef im eigenen Leben wird. Apropos Chef, der Petrus folgte eben diesem Herrn, diesem Chef und er zog weiter. Er zog weiter zur Tabitha. Leben siegt über den Tod. In diesem längeren Textabschnitt, da sehen wir einige wichtige Merkmale. Zum einen den Titel, oder eigentlich hat sie zwei Titel, die Tabitha, also Dorcas, was übersetzt heißt Gazelle. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Spannender Titel. Aber auch Jüngerin. Also sie wurde anhand ihrer Werke, anhand von dem, was sie tat, als Nachfolgerin Jesu erkannt. Ich dachte über mein Leben nach. Ich habe so oft gedacht in meinem Leben, wenn ich dieses eine oder andere noch ändern würde, wenn ich dies eine oder andere noch lassen würde, dann kann ich meinen Dienst hier oder dort anfangen. Dann kann es losgehen. Aber so lange muss ich noch warten, bis das fertig ist in meinem Leben, bis ich dann Haken dran machen kann. Und wenn wir über den Petrus nachdenken und über die beiden Beispiele, über Aeneas und auch Tabitha, das Leben von Petrus anschauen, wer würde dann sagen, ja klar, der Petrus, ne, das ist ganz klar, das war einer, der hatte gute Voraussetzungen, der hatte eine gute Ausbildung in dem Bereich, hatte er nicht, er war Fischer. Oder, na klar, der Petrus war besonders treu. Er hat sich treu in den Dienst gestellt und dann natürlich kommen da auch die Wunder. Aber wir wissen, dass es anders war. Wir wissen, dass da Jesus ihm gesagt hat, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wir sehen, dass es hier nicht auf uns, auf unsere Leistung, auf irgendetwas von uns ankommt, sondern wenn wir uns in die Nachfolge Jesu begeben, in die Gegenwart Gottes, wenn wir sagen, Herr, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht wie der Kuchen, den man in den Backofen steckt. Nach einer Stunde ist er fertig und dann ist er genießbar und alles ist wunderbar und große Freude schmeckt ja wunderbar. So bin ich nicht. Sondern wir alle, wenn wir ehrlich sind, sind bis zum Lebensende Jünger, Nachfolger, Lernende von Jesus. Und dennoch, ja, das ist eine gute Erkenntnis, und dennoch möchte uns Gott schon jetzt gebrauchen. Meint ihr nicht, dass Gott auch unsere Baustellen, wie wir Christen es immer sagen, sieht? Doch, das tut er. Aber glaubt mir, in seiner Liebe und Geduld, in seiner Gnade, wird er an diesen Dingen arbeiten. Es wäre schade, wenn du dich hinsetzt, die Hände in den Schoß und sagst, ich warte noch, ich warte noch. Und dort draußen sind Menschen, die dich brauchen. Viel mehr, die Jesus brauchen. Und du sagst, oh, ich kann nicht, ich bin so schwach und ich habe keine Zeit. Das kann alles sein. Aber dann denk doch in deinen Grenzen erst einmal. Guck, wo Jesus mich gebrauchen kann. Vielleicht hast du irgendwelche Handicaps und Baustellen oder was auch immer. Irgendwelche Sorgen, und wo du sagst, eigentlich ist das nicht richtig und so weiter. Ja, aber überlass es doch deinem Herrn und sag, Herr Jesus, ich möchte, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird. Wie du das machst, das überlasse ich dir. Aber ich möchte anfangen, dass man dich in mir erkennen kann. An mir, was ich sage, was ich tue, wie ich denke, wie ich lebe und so weiter. Und ich glaube, dass Gott so ein Gebet hört. Ich möchte euch da wirklich Mut machen. Ich glaube, unter den Anwesenden kennt keiner mich so gut wie ich mich selbst, ausgenommen natürlich Gott. Und das ist keine Farce, was ich hier sage oder irgendwie frommes Geschwätz, sondern ich war auch an dem Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, es macht mit mir doch keinen Sinn. Und es macht doch Sinn, weil es niemanden gibt, Jesus ist wirklich der Sieger, der Gottes Pläne durchkreuzen kann. Er behält immer den Sieg. Glaubt ihr mir das? Ja, warum? Weil es hier steht, ne? Richtig, genau. Wir sehen, dass nun nicht mal der Tod irgendeine Macht hat. Denn Jesus Christus, wir lesen es hier an der Wand, ist das Leben. Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen. Und das darf uns unheimlich viel Mut machen. Wir sehen hier auch Vers 39 zum Beispiel, wer denn alles so in dem Einzugskreis von der Tabitha war, das waren die Witwen. Also wenn man jetzt hier aus weltlicher Sicht sagt, wir wollen unbedingt was schaffen, dann brauchen wir Investoren, dann brauchen wir Politiker oder sonst was. Dann brauchen wir, ich weiß es nicht, Beziehungen, Netzwerk und so weiter. Aber ist es das, was Gott will, das, was wir vor Augen haben, was wir meinen, was gut ist? Wenn wir einmal schauen, was die Tabitha ausgemacht hat, haben wir schon genannt, dann ist doch unter anderem das Durchhaltevermögen. Wenn wir uns die Tabitha, Dorcas übersetzt Gazelle, einmal anschauen und den Vergleich ziehen, ich weiß nicht, wer da mithalten kann bei 50 km/h über längere Zeit. Also ich bin froh, wenn ich es auf 30 schaffen würde, müsste ich ja schon wirklich schnell rennen. Dann 80 km/h, boah, also ja, gewaltig, was Gott alles so machen kann, ne? Sieht auch noch schnuckelig aus, ja, genau, hoffen wir, dass die Gazelle gute Bremsen hat. Wenn wir jetzt zur Tabitha zurückkommen, Gottesdienst und Verständnis der Bibel, Gottesdienst, ihr sitzt hier auch alles schön, das ist auch super, das ist auch wichtig, dass Gott die Möglichkeit hat, an unseren Herzen zu arbeiten. Wir sind nicht gekommen, um heute Morgen eine Show zu sehen oder sonst irgendwas, sondern wir sind gekommen, um Jesus zu begegnen, ermutigt zu werden, verändert zu werden und all diese Dinge. Schlussendlich, von dieser ganzen Kette, soll ja die Herrlichkeit Gottes stehen. Das ist Gottes Dienst an uns. Aber Gottes Dienst, also Gottes Dienst auszuüben, ist in der Bibel noch etwas anderes. Also oben soll die Gazelle sein, ja. Die hat bestimmt andere Kleidung gehabt, aber ich habe kein anderes Bild gefunden. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Hier war eine Frau. Das Geweine war groß, als sie weg war. Eine Frau, die offensichtlich Jesus liebte, die offensichtlich von Jesus gelernt hat. Sie war keine Schulschwänzerin, sie hat sich nicht ihrem Meister und Lehrer entzogen, sondern sie hat von ihm gelernt und das Gelernte in die Tat umgesetzt. Hier treffen zwei Jünger aufeinander in unserer Geschichte. Wir haben den Petrus und wir haben die Tabitha. Beide hatten unterschiedliche Aufgaben, ja. Das ist auch wirklich wichtig, dass wir nicht denken, oh, also wenn ich Jesus diene, dann aber alles. Und fang doch erstmal an. Fang erstmal an und Gott wird mit dir Schritte machen. Und das ist ein wunderbarer Weg, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Petrus, der große Prediger, und ich mache nur Anziehsachen für Witwen. Nee, darum geht es nicht. Gott sieht unser Herz und wir sehen, dass die Tabitha Einfluss hatte auf einige Frauen. Wie gesagt, die Trauer war wirklich groß, als die Tabitha dann weg war. Fang an und du weißt nicht, was die Konsequenzen von deinem Dienst sind. Ja, was daraus wirklich entstehen kann für Frucht. Wir lesen hier von der Tabitha, die wahrscheinlich eine einfache Frau war, noch heute, 2000 Jahre später. Eine einzige Frau. Macht uns das nicht Mut? Wir wissen nicht, da wiederhole ich mich, welche Segensspur am Ende bleibt. Manches können wir erahnen zu Lebzeiten, manches nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel über meinen Vater nachdenken, da sieht man, wo dann die Lücken sind, jetzt wo er nicht mehr da ist. Vielleicht werden wir gewisse Dinge zu Lebzeiten gar nicht erfahren. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass unser Dienst nicht nur von Gott gesehen wird, sondern einen Einfluss hat, einen wunderbaren Einfluss auf das Leben anderer Menschen. Und was passiert dann? Wir dürfen ein Licht sein, ein Zeugnis sein, ein Werkzeug in Gottes Hand und andere Menschen sehen, wie gut unser Herr ist. Ja, und an der einen oder anderen Stelle werden wir es auch erleben, und da stelle ich euch gleich mal eine Frage, wir werden es erleben, wo sogar übernatürliche Dinge geschehen. Wenn ich jetzt meine Tante und meinen Onkel fragen würde, was sie alles so erlebt haben in Argentinien, Gebetserhörung und so weiter, Dinge, die sie nicht in der Hand hatten, ich glaube, sie könnten schon fast ein Buch schreiben, denke ich mal. Ja, okay. Genau. Dinge geschehen auch heute noch, weil Gott sich nicht verändert. Und da die Frage mal an euch. Wer von euch, machen wir es doch mal ganz praktisch, hat schon Heilung erfahren, weil für ihn gebetet worden ist? Hier in unserer Gemeinde. Sind einige Hände oben? Okay. Dankeschön. Ich habe einige Hände gesehen. Aus dem Grund, weil sie Jakobus 5 ernst genommen haben. In Jakobus 5 steht, dass wenn es uns nicht gut geht, wir die Ältesten rufen sollen. Lest gerne Jakobus 5 einmal zu Hause. Und das Gebet des Glaubens wird Besserung verschaffen. Ihre Sünden werden vergeben werden. Das ist jetzt mit meinen Worten. Wie gesagt, lest es doch mal gerne selber einmal nach. Das heißt, Gott heilt auch heute noch. Und das ist die gute Botschaft. Wir veranstalten in dieser Gemeinde keine Heilungsgottesdienste oder dergleichen. Aber wir berufen uns sehr wohl auf die Schrift. Und das, was wir erkannt haben, das setzen wir auch um. Und dazu gehört eben Jakobus 5. Und ich war auch bei einigen der Gebete dabei. Und manchmal, wenn man das so hört, wenn die Geschwister die Not klagen, dann denkt man, dafür soll jetzt gebetet werden? Was ist, wenn sich da nichts tut? Oder, das ist eigentlich so ein großes Anliegen. Und dann, ich habe es bei den Ältesten immer wieder erlebt, kehren sie zurück zu Jakobus 5 und sagen, ja, es steht ja, Gesundheit, es steht ja geschrieben, dass Besserung eintritt. Wir berufen uns auf Jesus Christus, wir berufen uns auf sein Wort. Und das Problem, das wir die ganze Zeit mit uns tragen oder das an die Ältesten herangetragen wird, das bringen wir zum Kreuz und sagen, so, jetzt ist das nicht unser Problem, sondern wir erwarten es von dir, dass du handelst. Oh, erwarten, ja. Geschwister, wir haben von dem Aeneas gelesen, der noch nicht mal zum Volk Gottes gehört. Wie viel mehr dürfen wir als Kinder, ja, in Demut, aber auch mit Erwartung zu unserem Gott kommen und sagen, Herr, hilf in dieser Not. Wenn es der Aeneas, also der Aeneas wurde gesund, wo zögern wir denn als Kinder Gottes, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, ich brauche Heilung, ich brauche etwas anderes, was auch immer. Oder eben dann schlussendlich, und das ist sehr, sehr schön, dass wir sagen, okay, Herr, gebrauche du mich. Kümmer du dich um meine Gesundheit, kümmer dich um meine Finanzen und so weiter und so fort. Aber ich möchte dir dienen. Und du kümmerst dich dann um den Rest, dass es auch funktioniert. Wie schön ist das, wenn wir so werden, wie der Petrus oder die Tabitha, uns einfach gebrauchen lassen, uns einspannen lassen in seinen Dienst. Ja, das, was hier geschieht, eine Tote wird auferweckt, ist gewaltig. Wie ist es dazu gekommen? Lesen wir selber einmal nach. Vers 40. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Ich habe natürlich ein paar Stunden zugebracht, darüber nachgedacht, über den Text. Und mir ist hier aufgefallen in Vers 40, dass da, wo wir uns vor Gott demütigen, da, wo wir uns klein machen, Gott Raum hat, sich zu verherrlichen. Der Petrus, und ich habe es wiederholt und ich wiederhole es noch einmal, der Petrus beruft sich hier auf die Auferstehungskraft Jesu, auf Christus selbst. Wir selber, ich hoffe, dass wir es alle schon verstanden haben, können selber nichts leisten, nichts bringen. Wir sind nicht wie die Gazelle, die 50 km/h über weite Distanzen zurücklegen kann. Das sind wir nicht. Und die Tabitha war das auch nicht. Auch die hat aus der Kraft Gottes geschöpft. Und die Folge ist, noch einmal, wenn wir uns klein machen, kann Gott sich verherrlichen. Und wir sehen, das, was für uns groß ist, da steht jemand von den Toten auf. Da wird jemand auferweckt. Wer von euch hat das schon erlebt? Ich muss meine Hand wieder runternehmen. Keiner. Doch du, okay. Sehr schön. Dann kannst du mal berichten. Nicht jetzt, fast jetzt nicht, aber wäre mal interessant. Hans hat es erlebt. Aber dennoch, eine Person, ist jetzt nicht alltäglich. Bei dir, wie oft war das?
Einmal.
Okay. Nur, oder erst kann man vielleicht sagen. Ach, er dich auferweckt. Ja. Ja, preis dem Herrn, kann man sagen. Das ist ein Zeugnis, dankeschön. Genau, das ist für uns allerdings eine große Sache und für dich war es auch sicherlich eine große Sache, wenn du darüber nachdenkst. Du hast gesagt, danach hast du dein Leben Jesus übergeben. Für Gott ist das aber keine große Sache. Da, wo wir von Wundern sprechen, entspricht das einfach nur seiner Identität. Für Gott ist das kein Problem. Und so dürfen wir uns vor Gott beugen und ihm unsere Anliegen bringen und sagen, Herr, gebrauche mich. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns auch so leitet wie den Petrus an die Orte, wo Gott Wunder tun möchte. An die Orte, wo Menschen dich und mich brauchen. Sicherlich machen die wenigsten von uns eine Missionsreise. Aber lasst uns doch einfach erstmal anfangen. Vielleicht ist es unser Nachbar, vielleicht ist es die Person, die heute neben dir sitzt, die dich braucht. Vielleicht reicht es einfach für den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung, dass du mit dieser Person betest, fragst, wie geht es dir? Oder ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hast du jemanden auf dem Herzen, den du auch anrufen solltest. mit dem du ins Gespräch kommen solltest, ihn ermutigen solltest, einen Bibelvers vielleicht mit auf den Weg bringst. Es müssen nicht diese riesigen Dinge sein in unseren Augen. Wie gesagt, für Gott ist alles möglich, sondern Schritt für Schritt in diese Richtung. Vers 41 bis 43. Er gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen. Hier ist das Zeugnis der Auferstehung, das auch für die Ermutigung der Heiligen, also der Geretteten, den Gläubigen, dienen sollte. Und die Witwen, die das Evangelium quasi durch Handreichung, das sehen wir in Vers, wo haben wir das mit den, oben ist Vers 36, die guten Werke und Almosen, die in Vers 39 dann auch an die Witwen gegangen sind. Also sie sehen nicht nur die Werke von der Tabitha, sondern auch eben die Auferstehungskraft Jesu. Genau, Vers 42. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Ist klar, hier ist eine bekannte Frau. Eine Frau, die gedient hat, die wirklich Gottes Dienst ausgelebt hat. Die war bekannt. Die ist anders als die anderen. Die hat sich nämlich auch gebrauchen lassen. Die ist anders als die anderen. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Aber was höre ich? Sie ist von den Toten auferweckt worden. Was ist da los? Und dann sind viele Fragen, so kann ich mir das vorstellen, entstanden. Ja, und der Petrus, Vers 43, konnte das auch mit Worten erklären. Auf Grundlage der Schrift. Er war viele Tage dort noch in Joppe und viele Menschen, so sehen wir es in Vers 42, glaubten an den Herrn. Und das Schöne ist, Vers 43, dass der Petrus nicht einfach wieder abgereist ist, sondern er hat die Geschwister ermutigt. Er blieb noch da und hat sie gestärkt. Genau. Ich glaube, wir belassen es erstmal hierbei und kommen zur letzten Folie. Was kann ich mitnehmen? Bevor ich die Folie hier anzeige, möchte ich noch einmal betonen, ich werde nicht müde damit, dass es nicht auf unsere Kraft drauf ankommt, sondern dass Gott der Handelnde ist. Es ist Gott, der handelt. Nicht, dass du sagst am Ende, oh, ich muss noch mehr machen und so weiter. Davon habe ich überhaupt nicht geredet, sondern Gott möchte Dinge tun. Und ich weiß nicht, wohin dein Weg jetzt führen wird. Gott weiß es und Gott sieht deinen Weg. Aber Gott möchte definitiv, und das sehen wir hier aus diesen beiden Beispielen, Gott möchte seinen Namen durch dich groß machen. Ja? Lernender bist du? Bist du nicht fertig wie der leckere Kuchen oder so? Bis zum Ende deines Lebens hier auf der Erde wirst du es nicht sein. Aber Gott möchte dich gebrauchen mit deinen Fähigkeiten. Er möchte das gebrauchen, um seinen Namen bekannt zu machen. Das ist auch der zweite Punkt. Das Evangelium soll verkündet werden durch dich, durch Menschen, für Menschen. Menschen sollen gerettet werden. Das ist das Ansinnen Jesu. Jesus kam auf diese Welt, um die Welt zu retten. Johannes 3, Vers 16, uns bekannt. Wir dürfen dieses Werk weiterführen. Den nächsten Punkt, seine Jünger, Schüler, im unfertigen Zustand, haben wir schon genannt. Gott möchte, und das ehrt ihn, dass seine Kinder die Kraft aus ihm suchen. Gott wünscht sich keine Marionetten, die immer sagen, ja, mach ich. Oder in Eigeninitiative loslaufen und versuchen, Dinge zu bewegen. Auch in dieser Gemeinde nicht. Also hier haben wir in der Arche haben wir eine Lücke. Wer füllt sie? Ja, nimm mich. Und alles irgendwie hektisch. Und nee, so arbeitet Gott nicht. Gott ist ein Gott des Friedens. Das feiern wir an Weihnachten. Ist auch schon bald wieder soweit. Zeit vergeht. Ja. Gott möchte, dass seine Jünger ihre Befähigung zum Dienst anerkennen. Du darfst glauben, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat, mit dir ganz persönlich. Du bist einzigartig von Gott geschaffen. Ob du das jetzt annimmst oder nicht, ändert nichts an dieser Tatsache. Gott hat dich gewollt, so wie du bist. Aber er lässt dich natürlich nicht so wie du bist, sondern er will dich weiterbringen. Der Dienst ist ein Weg, wie wir es hier auf dem Bild auch sehen. Dienst ist nicht Stillstand. Er möchte, dass wir die Befähigung zum Dienst anerkennen, denn Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir für den Dienst brauchen. Und noch einmal, Petrus, Tabitha, die konnten nichts aus eigener Kraft tun. Und die von Gott gegebene Identität annehmen. Was bedeutet das denn? Wenn wir uns hinsetzen als Christ und sagen, boah, wir sind so arme Würstchen, wir sind Bettler. Dabei haben wir den Zugang zum Vater. Wir sind nicht die Leute, die vor dem Königshaus auf und ab gehen und betteln nach Groschen, oh, gib uns noch einen Groschen, einen Cent, einen Euro, sondern wir haben Zugang zum Vater, zum Allerhöchsten durch Jesus Christus. Unser Status ist Königskind. Schauen wir nochmal zurück zum Aeneas, Tabitha. Das sind Namen. Gott kennt dich und mich beim Namen. Ja, das muss uns mal bewusst werden. Und wenn wir in die Bibel schauen, identifiziert er sich mit dem Volk Gottes. Im Alten Testament sehen wir das. Und da, wo er sich nicht mehr identifizieren kann, da gibt es Strafe und. Wir kennen das. Noch einmal Römer 6, Identifikation. Gott identifiziert sich mit uns. Er wird Mensch. Er kommt auf diese Erde, wird uns gleich und stirbt für uns. Gott hat sich herabgelassen auf unsere Stufe und wir dürfen das anerkennen und sagen, ich darf ruhen in Christus. Die guten Werke, Onkel Erich und ich zitieren das mal so gerne, Epheser 2, Vers 10, die guten Werke, die wir tun sollen, die sind bereits vorbereitet zu Gottes Ehre. Es ist alles schon vollbracht. Und so dürfen wir auch mit Freimut beten und sagen, Herr, greif du ein, verherrliche du deinen Namen jetzt in dieser Situation. Lass es alle sehen, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Schenke Heilung, schenke, ich weiß es nicht. Geschwister, wir sind Kinder Gottes. Ich wurde diese Tage gefragt, ja, was ist, wenn ich bete, von Gott Dinge erbitte, die zu groß sind? Vielleicht steht mir das gar nicht zu, für das eine oder andere zu beten. Also wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, ich hätte jetzt gern ein Eis, ich hätte jetzt gern eine Lego-Eisenbahn, eine Duplo-Eisenbahn, und fragen können wir doch. Geschwister, das hält doch unser himmlischer Vater aus. Lasst uns ihm unser Herz offen und ehrlich ausschütten. Selbst wenn die Frage vielleicht daneben war, lasst uns doch wie Kinder zu ihm kommen. Ja, natürlich in Ehrfurcht, natürlich auch in Anbetung. Ihm gebührt das alles, ihm gebührt alle Ehre. Aber zögert doch nicht. Wen sollt ihr denn sonst fragen? Wie soll sich Gott denn sonst verherrlichen, wenn wir ihn nicht darum bitten? Also, Identität annehmen, Kinder Gottes. Gott möchte, dass du den Leistungsdanken begräbst und ganz auf Gnade hoffst. Wir sehen die beiden Wunder, die geschehen sind. Es war alles Gnade. Alles. Alles. Und Jesus rief am Kreuz aus, es ist vollbracht. Wenn wir also versuchen, mit Leistung irgendwas zu machen, dann schmälern wir automatisch das Opfer Jesu Christi. Denn er rief aus, es ist vollbracht. Fertig. Und der letzte Punkt, und da lade ich euch ein, dass wir aufstehen und ins Gebet gehen. Der letzte Punkt, anderen, Gott möchte anderen durch deine Hände wohltun. Das ist die Visitenkarte des Heilands. Wir Menschen haben Jesus Christus, und er ist derjenige, der unser kaputtes Leben, du könntest sicherlich da auch ein Zeugnis geben, Hans, unser kaputtes Leben, oder ich, oder jeder von uns kann das Zeugnis geben, das kaputte Leben wird heil. Er ist der Heiland, der auch heilen kann. Die Seele, den Leib, ja, und die kaputte Verbindung zu Gott. Und jetzt dürfen wir, und das ist so ein Privileg, Geschwister, empfindet das nicht als Last, wir dürfen Gott dienen. Wir dürfen einfach sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Ich kann nichts tun. Ich bin alt, ich bin schwach, ich bin krank, ich weiß es nicht. Aber du kannst, du hast diese Grenzen nicht. Tu es doch in mir, damit dein Name verherrlicht wird. Genau, lasst uns aufstehen und zusammen beten. Und vielleicht gibt es auch jemanden, der unter uns ist, der sagt, okay, dann nehmen wir das mal beim Wort. Und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten. Ich bin nicht gesund oder was auch immer. Dann steht die Einladung, auch wenn der Alex nicht da ist, Wolfgang ist da, ich bin da, es sind andere Brüder da, die das gerne mit dir zu Gott bringen im Gebet. Und dann dürfen wir der Verheißung glauben, Gott tut auch heute noch Wunder. Lasst uns beten.
Danke von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du heute noch der
Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn. Du hast uns das Kostbarste gegeben, was du hattest. Diese tiefe Liebe zu uns. Ich kann sie nicht verstehen. Aber ich möchte dir von Herzen dafür danken. Ich kann auch nicht verstehen, dass du mich haben wolltest. Aber ich danke dir dafür, dass ich ein Zeugnis hier heute Morgen sein darf von deiner großen Gnade. Ja, du warst auch barmherzig mit mir und hast auch meine Schuld getragen. Du hast auch mir immer wieder Heilung geschenkt. Ich danke dir dafür. Danke dafür, dass wir das glauben dürfen, was wir heute gelesen haben. Dein Leben macht vor dem Tod auch nicht Halt. Selbst dann, wenn die Verwandtschaft schon vorgegangen ist in die Ewigkeit und vielleicht gewisse Fragen offen bleiben, so wollen wir doch dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir Dinge verstehen. Ich bitte dich darum, dass das dann dazu führt, dass wir als Einzelpersonen, aber auch als gesamte Gemeinde, sind wie ein Leuchtturm in der Nacht, der die Dunkelheit zerreißt. Ich bitte dich darum, dass dein Licht durch uns hindurch ungehindert scheinen kann. Und was auch immer du dafür noch tun musst in unserem Leben, bitten wir dich darum, dass du das tust. Ja, wenn du der Herr in unserem Leben bist, und das bitte ich dich für mich, bitte ich dich für uns, dann geschehen große Dinge. Ich bitte dich darum, dass die Welt erkennt, wer du bist. Du siehst, dass wir nicht irgendwelchen Wundern nachjagen wollen, sondern dir. Dir gebührt durch unser Leben alle Ehre. Und so hilf, ich bitte es noch einmal,
Hilf, dass unser ganzes Leben dir Ehre bereitet. Oh, ich danke dir dafür, dass du dieses Gebet ernst nimmst, dass du uns als Arche siehst. Nicht nur, dass du einen Plan mit uns als einzelne Person hast, sondern auch mit der Gemeinde. Ich bitte dich, zeige diesen Plan auf. Danke dafür, dass du ihn zur Vollendung bringen wirst. Und danke von Herzen dafür, dass wir dich eines Tages sehen dürfen. Dich in deiner Schönheit, in deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich dafür. Danke. Amen. Amen.